Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95.4.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Welle WBT im September. Die Theaterferien sind vorbei und frisch erholt sitzen wir am Mikrofon. Ich bin Laura Ritter.
Und ich bin der frisch erholte Florian Bender. Hallo zusammen. Laura, wie waren denn deine Ferien? Konntest du abschalten?
Total. Erst eine Woche Bretagne, dann 3 Wochen mit dem Camper durch Skandinavien, viel Kaffee, viele Zimtschnecken und auch ein bisschen Kultur. Genau mein Ding.
Und wer uns auf Instagram folgt, hat's vielleicht gesehen, das WBT-Team war ziemlich weit verstreut unterwegs. Bei dir, Laura, gab's unter anderem Bilder aus Oslo.
Genau, ich war im Ibsen-Museum und habe mir Henrik Ibsens letzte Wohnung angeschaut. Quasi als Vorbereitung für März. Da feiern wir nämlich Premiere mit Gespenster in der Regie von Björn Gabriel.
Aber erstmal schauen wir in die nähere Zukunft. Die Saison startet mit Heimsuchung von Jenny Erpenbeck. Und ganz neu in dieser Spielzeit 2 Premieren. Am 13. und 14. September geht's los und für die 2. Premiere gibt's sogar noch wenige Karten.
Über die Proben und das Stück haben wir in der Augustfolge mit Gastschauspielerin Caroline Wirth gesprochen.
Falls ihr die Welle WBT zu Heimsuchung verpasst habt, kein Problem. Alle bisherigen Episoden gibt's kostenlos auf unserer Website nachzuhören. www.wolfgang-borchert-theater.de.
Im Theater laufen jetzt, wie gesagt, die Proben für Heimsuchung. Aber auch die 2. Premiere steht schon in den Startlöchern.
Am 2. und 3. Oktober kommt Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie. Eine politische Komödie von Dietmar Jacobs und Alistair Beaton.
Der Name Dietmar Jacobs könnte euch bekannt vorkommen. Unseren Publikumsliebling Kalter Weißer Mann hat er gemeinsam mit Moritz Neten-Jakob verfasst. Unser ehemaliger Intendant ist schon oft Gast in der Welle gewesen, stand auf und hinter der Bühne und führt bei unserer 2. Premiere der Spielzeit Regie. Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie. Herzlich willkommen, Meinhard Zanger. Wir freuen uns.
Ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist, Meinhard. Und wie immer zum Einstieg, wie geht es dir und wovon halten wir dich gerade ab?
Mir geht es sehr gut und ihr haltet mich gerade vom Saxophonüben ab.
Ein neues Hobby.
Ja, ich habe mit dem Saxophonspielen angefangen. Meine Frau hat mir das geschenkt zum Geburtstag und jetzt nehme ich einmal pro Woche Unterricht, damit das auch was wird.
Hast du das auch schon die ganzen Ferien gemacht oder hast du auch noch was anderes gemacht in den Ferien?
Nein, in den Ferien hatte ich es mit, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, deswegen brauchte ich eine Anleitung. Nein, wir waren viel unterwegs, wir waren unter anderem auch in Feuchtwangen bei den Kreuzgangsspielen, wo ich ja auch mal inszeniert habe, 3-mal schon. Und wo ja unsere Kollegin Edina Hoyers mit dem Schauspielerpreis ausgezeichnet worden ist für ihre beiden Rollen.
Davon haben wir alle gehört.
Ja, da habe ich gratuliert.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja.
Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie. Der Titel ist eine Ansage. Was war dein erster Gedanke, als du das Stück gelesen hast, Meinhard?
Mein erster Gedanke war, das ist das Stück der Stunde. Weil unter Putsch stellen wir uns ja alle vor, dass es da ein Militär gibt, was eine Regierung absetzt, also quasi den Präsidentenpalast oder in dem Falle das Bundeskanzleramt besetzen würde. Und dann einen Putsch durchführt. Und in diesem Stück wird das ganz anders aufgedröselt. Das Stück fängt zwar so an, ich will nicht zu sehr spoilern, aber letztendlich wird der Putsch hier mit anderen Mitteln durchgeführt, nämlich mit den Mitteln, die in einer Demokratie möglich sind. Nämlich über eine Kabarettistin, die im Mittelpunkt steht, das ist Klara Milkowski, die, wie soll man sagen, Political Uncorrectness feiert. Und die aber dann, die eine berühmte Kabarettistin ist, die im Fernsehen eine Sendung hat, die aber dann zensiert wird. Und sie hatte ein Angebot bekommen von dem Parteivorsitzenden der UHD, das ist Unser Haus Deutschland, die Abkürzung. Und er bietet ihr an, also quasi Kanzlerkandidatin zu werden. Und so nimmt dann das Stück seinen Lauf.
Ja, du hast es ja gerade erwähnt. Das Stück arbeitet mit einer fiktiven politischen Bewegung, wenn man so will. Aber vieles ist doch sehr real. Wie nah darf oder soll Theater deiner Meinung nach an der aktuellen politischen Realität sein?
Ich meine, das Stück ist ja eine Satire und ich glaube nicht, dass es eine fiktive politische Bewegung ist. Ich meine, wir kennen sie alle, ich nenne hier keine Namen. Es ist ganz klar, wenn man das Stück sieht, was damit gemeint ist. Ja, diese Satire, die nimmt das halt alles aufs Korn. Also was gerade in diesem Lande, in Deutschland abgeht, nämlich die Polarisierung der Gesellschaft. Wie kann man mit den sozialen Medien Stimmung machen? Wie kann man einen Streit provozieren? Wir leben ja in einer Aufreger- und Empörungskultur sondersgleichen. Und das treibt natürlich dann die Emotionen hoch. Und so werden eben halt Wahlen abgehalten, die vor allen Dingen unter emotionalen Gesichtspunkten stattfinden.
Du hast ja auch gerade schon gesagt, es war für dich das Stück der Stunde.
Es ist
immer noch. aber so als Anschlussfrage auch vielleicht als an das, was du gerade gesagt hast und auch an Flo. Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, aber wie politisch muss Theater heute sein, deiner Meinung nach?
Also für mich ist Theater immer politisch. Es ist egal, was da verhandelt wird, ob es um eine Liebesbeziehung geht oder ob es um sexualisierte Gewalt geht, das ist immer politisch. Die Frage ist, muss das Theater ideologisch sein? Und das, finde ich, sollte es nicht sein, sondern es sollte Fragen stellen, es sollte auf Punkte hinweisen, es sollte Szenarien entwickeln, woraus dann der Zuschauer selber sich seine Gedanken dazu machen kann, ob ihm das gefällt oder nicht. Das ist das Entscheidende für mich. Und insofern ist es natürlich, eine Satire ist immer politisch. Ne? So die Frage ist ja, ob man letztendlich Dieter Hallervorden sieht oder ob man hier die Autorenstücke von diesen Autoren, Dietmar Jacobs und in dem Falle auch Alistair Beaton sieht. Das ist immer ein politisches Theater, das ist ganz klar.
Meinhard Zanger ist heute unser Studiogast. Er ist der Regisseur unserer zweiten Premiere in dieser neuen Spielzeit. Putsch, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie.
Du hast ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass die Autoren Dietmar Jacobs und Alistair Beaton beide auch politisch, also im politischen Kabarett aktiv waren und sind und auch fürs Fernsehen geschrieben haben, aber das nur nebenbei. Putsch ist ein Auftragswerk des Theaters Trier und damit ist das WBT das zweite Theater, das das Stück aufführt. Wie war das für dich als Regisseur, mit so einer Vorlage zu arbeiten?
Das war nicht einfach. Zunächst war es so, dass es ungeheuer gedauert hatte, bis ich ein Textbuch bekam. Das kam am 22. Februar. Dann wurde ja gesagt, ja, du kannst die Autoren immer anrufen, kannst, wenn du Fragen hast oder so, oder wenn du Änderungen vornehmen willst, kannst du das machen. Und dann bekam ich nach der Uraufführung in Trier, das war Anfang Trier, nochmal eine Fassung, eine endgültige Fassung. Und die habe ich dann beide verglichen. Da waren dann natürlich sehr, sehr viele Änderungen drin, aber ich habe das minutiös verglichen, sodass ich auch schauen wollte, ob sich etwas verschlimmbessert hatte. Das hatte es nicht. Und dann haben wir mit den Proben angefangen, vor den Ferien, mit diesem Text, der mir dann zur Verfügung gestellt wurde, aufgrund der Tatsache, dass es in Trier uraufgeführt wurde. Und das Schöne daran ist, dass der Bühnenbildner des Theaters Trier, Tom Grashoff, auch unser Bühnenbild macht.
Du hattest ja eben schon gemeint, dass Theater immer politisch ist und dass es sich bei Putsch um eine Satire handelt. Würdest du sagen, sie zeigt wirklich die Verhältnisse auf, wie wir sie haben? Oder ist es ein Warnruf oder ein Weckruf? Was würdest du bei Putsch dazu meinen?
Also wenn man den Untertitel für sich nimmt, Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie, dann kann man sagen, das ist einerseits Satire, andererseits ist es aber auch eine Provokation. Weil im Stück wird genau minutiös gezeigt, wie man eine Demokratie zerstören kann. Und da hoffe ich, dass natürlich die Zuschauer das als Weckruf verstehen oder auch als Warnung. So arbeitet ja immer Satire, ne? Bitterböse und zu Tode betrübt und alle jauchzen im Publikum, lachen sich kaputt. Aber das Entscheidende ist, was steckt dahinter? Und unsere Demokratie ist ja sehr gefährdet.
Magst du das noch ein bisschen ausführen? Also was sagt das Stück über diese Gefährdung aus? Also beziehungsweise oder über unsere Gegenwart? Wo sind da die, also du hast ja vorhin schon kurz die Handlung angerissen, ohne zu viel zu spoilern, aber willst du da ein Beispiel geben?
Naja, es ist ja so, dass in dem Stück quasi Also es gibt, erstmal muss man sagen, es spielen 7 Leute mit, davon spielen 5 Schauspieler 36 Rollen. Mhm. Da kann man sich also ungefähr schon mal die Personage vorstellen, was da abgeht. Da tritt halt der Bundeskanzler auf, da tritt ein Markus-Lanz-Verschnitt auf, da tritt der Vorsitzende der Partei UHD, also unser Haus Deutschland, auf. Dann gibt es Parteigänger von allen möglichen Parteien bis hin zu rechten Kommunisten. Also es gibt dann die Roten, die Gelben, die Grünen, die Schwarzen, die Blauen. Und in diesem Stück, also da kann man sich, das ist dann so gebaut in so gewissen, in vielen Kurzszenen. Aber letztendlich, der große Bogen ist eben halt der, dass wenn wir Putsch denken, denken wir halt immer an Militärputsch, Chile oder was auch immer. Und in dem Falle läuft das aber unterschwellig. Es läuft subversiv ab. Es läuft mit Unterstützung der sozialen Medien ab, mit den Medien überhaupt ab. Und das ist das, was in dem Stück quasi dann so mal einmal zusammenfassend auf den Punkt gebracht wird, was wir ja immer nur so in kleinen Teilen und Häppchen wahrnehmen. Ne? Und man kann ja sehen an der Politik einer gewissen populistischen Partei in diesem Lande, wie leicht man im Grunde genommen die Menschen beeinflussen kann und gewisse Fragen gar nicht mehr gestellt werden. Also worüber wir uns aufreden, da werden Gender-Diskussionen eskaliert. Und dabei geht es doch gar nicht darum. Wir haben ganz andere Probleme in diesem Land und auch in der Welt. Also wenn man nach Übersee guckt oder wenn man nach Europa, nach Osten schaut, da gibt es ja doch ganz andere Fragen, die wir klären müssen.
Im Januar, Meinert, hast du Herzfaden inszeniert. Ein Stück nach dem Roman von Thomas Hettje über die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Auch dort ist der Nationalsozialismus ein Thema, aber auf sehr persönliche, biografische Weise. Wie unterscheidet sich die Arbeit an Putsch, also von Putsch und Herzfaden?
Also Herzfaden, kann man sagen, ist ja entstanden, also als Roman über die Augsburger Puppenkiste, die schon während des Dritten Reiches auch existierte, um quasi Kultur an die Menschen zu bringen und dann eben halt, wie schwierig es auch war, also sowohl in der Zeit als auch in der Nachkriegszeit überhaupt Kultur zu bewerkstelligen. Das ist ja das Thema von Herzfaden. Und das wird dann anhand dieser Familie Ömichen, die Augsburger Puppenkiste gegründet hat, wird das dann erzählt. Und bei Putsch ist ein völlig anderes Stück, ist auch ein anderes Genre. Wir haben ja gerade hier zwischen den Musiken kurz gesprochen mit Florian, der ja sagte, dass im Grunde genommen ja schon ein schleichender Putsch in diesem unserem Lande vor sich geht. Und das ist was völlig anderes. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn wir Putsch aufführen, sich die politischen Verhältnisse so verändert haben, dass das Stück gar nicht mehr aktuell ist. Mhm. Dass man eventuell nacharbeiten muss oder es immer wieder begleiten muss. Weil es natürlich die Gegebenheiten, die in diesem Lande passieren, aufgreift. Und das ist ein völlig anderes Stück als Herzfaden und auch ein völlig anderes Genre. Und da gibt es ja auch gar keine Beispiele. Also Putsch ist uraufgeführt worden am Theater in Trier, hat 6 Vorstellungen erlebt und ist jetzt weg. Und wir sind das zweite Theater, was es in Deutschland spielt. Also es gibt gar keine anderen,
Referenzen?
Naja, ganz andere Referenzen, genau, keine anderen Erfahrungen mit dem Stück.
Glaubst du denn, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Stücken besteht? Ich meine, das eine handelt von einer Theaterfamilie, das andere ist eine Kabarettistin. Das sind ja beides Positionen, die etwas nach außen tragen. Und hat das vielleicht auch was mit der Verantwortung von Theater in politisch unsicheren Zeiten zu tun?
Ja, das kann sein, aber das Entscheidende ist ja, dass der Nationalsozialismus eine solitäre Regierungsform war. Nämlich solitär dahingehend, dass vom Staat, von staatlicher Obrigkeit eben halt Massenterror auf die Bevölkerung ausgeübt worden ist, bis hin zur Vernichtung. Also das heißt, auch wenn wir heute reden, Demonstration gegen Nazis, finde ich, wird der Nationalsozialismus immer verharmlost. Wir müssen, wenn sprechen, Demonstration gegen Neonazis. Wenn es heißt, Demonstration gegen Rechts, finde ich das auch merkwürdig, weil die rechte Partei in Deutschland ist auch in der Mitte angesiedelt und bildet jetzt mit einer linken Partei die Regierung. Und deswegen muss man da ein bisschen mit der Begrifflichkeit aufpassen. Und Putsch ist eben halt eine Momentaufnahme, wie sagtest du vorhin, quasi ein Warnschild für das, was passieren könnte. Und das fußt ja auf Erfahrungen, die ja in diesem Land existieren. Es gibt ja Kabarettisten, die äußerst rechts stehen. Ne? So, und wo die Gefahr besteht, also ist das jetzt politisch korrekt oder ist es inkorrekt, oder wo die Gefahr besteht, dass man gewisse politische Entwicklungen noch befördert.
Mhm. Und was haben diese politischen Entwicklungen, also wenn wir jetzt bei Putsch bleiben, mal Herzfaden beiseite lassen, mhm, und sagen, diese politischen Entwicklungen, von denen du sprichst, haben die für dich in, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Putsch, auch irgendwie eine einen Zusammenhang oder eine Auswirkung auf die Kultur in Deutschland? Was würdest du sagen?
Jein, kann man sagen. Also, weil die Auswirkungen auf die Kultur sind ja im Momentan eher finanzieller Art, dass die Haushalte überall knapp sind, sei es im, in der Kommune oder in den Ländern. Und die Länder haben ja die Kulturhoheit. Was ich allerdings bedenklich finde, ist jetzt mal von unserem Staatsminister für Kultur im Bund, von Herrn Weimar, diese Debatte, die er da wieder lostritt mit diesen Briefen, dass man nicht gendern soll. Ne? So, das wird zum Teil auch falsch dargestellt, weil er schreibt selber, man soll schreiben Bürger und Bürgerin, das ist ja gendern, und er möchte halt nicht, dass eine Behörde mit diesem Doppelpunkt oder mit dem Sternchen schreibt und so. Aber warum macht er das? Es besteht überhaupt keine Not, diese Verordnung an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schreiben. Das befördert natürlich auch wieder so eine Pseudodebatte über politisches Klima in diesem Lande. Das ist Quatsch in meinen Augen.
Du hattest ihn vorhin schon erwähnt, den Kölner Ausstatter Tom Grashoff, der für diese Produktion das Bühnen- und Kostümbild entwirft oder entworfen hat. Kannst du uns schon ein wenig was zum Bühnenbild und zu den Kostümen erzählen?
Naja, es, in dem Stück gibt es einen Conferencier, der immer wieder eingreift und das Stück auch zum Teil vorantreibt. Das ist Bernd Rehäuser, den Sie vielleicht noch als SS-Offizier Kittel aus Ghetto kennen, oder er hat auch im Sturm mitgespielt. Oder ganz zu Anfangs meiner Amtszeit den Freigeist, den Diderot. Und dann gibt es eben halt als zweite Hauptdarstellerin die Klara Milkowski, die Kabarettistin, die von Ivana Langmeier gespielt wird. Und dadurch, dass es eben halt auch so Theater auf dem Theater ist und zum Beispiel auch Wutbürger auftritt, der dann da rumschreit, hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen einen Revue-Charakter. Und dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir denn das Bühnenbild? Und dann haben wir uns für ein Zeichen entschieden, was als Spiel, als Grundlage dient für das gesamte Spiel des Stückes.
Aber das verrätst du nicht,
dieses natürlich Zeichen. Natürlich nicht.
Sehr klug. Meinert, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was über die Personage dieses Stückes gehört. Glaubst du, es gibt da reale Vorlagen zu diesem brandaktuellen Stück, beziehungsweise also reale Vorlagen der Protagonisten?
Ja, ich finde das süß übrigens, wie immer Gastregisseur sagt über mich. Ich war im Theater 18 Jahre fest angestellt, jetzt bin ich Gastregisseur.
Ja,
genau.
Ja, wir neigen nicht um deine Freizeit.
Ja, ich verstehe. Nein, ja klar gibt es reale oder real existierende Vorlagen oder Personen für dieses Stück. Ich hatte ja eben schon mal gesprochen, da tritt der Bundeskanzler auf, dann treten Fraktionsgeschäftsführer auf, dann gibt es Markus Lanz Verschnitt, also der heißt ja nicht so in dem Stück. Dann gibt es eine Kabarettistin, da gibt es ja mehrere Vorlagen in der Realität, sowohl männlich wie weiblich. Ja, das ist auch ganz klar. Also eine Satire bezieht sich immer auf die reale politische Situation und daraus speisen die Autoren ja ihren Kuchen. Das ist also ganz klar. Und ich habe ja eben erwähnt, dass es neben Klara Milkowski und dem Conferencier 36 weitere Rollen gibt. Ich wollte das jetzt hier nicht übermäßig strapazieren und alle Bezüge auflisten.
Nee, also ich Putsch das erste Mal gelesen und habe ich auch festgestellt, es ist ja voll mit Bezügen. Also wenn man sich da einmal reinliest und ja, man kann eigentlich immer, ach guck mal da, Bundeskanzler, ach das hat man doch letztens noch gelesen und so. Also es, ja.
Das ist doch der, das ist doch die.
Genau.
Man kann als Publikum das selber herausfinden, wenn man denn gucken kommt.
Ja.
So ist es. Meiner, du hast vorhin gesagt, das ist das Stück der Stunde und ich habe das jetzt auch schon zweimal in dieser Sendung nochmal wiederholt. Aber wünschst du dir gerade mehr solche Stücke?
Also Stücke, die den Nerv der Zeit treffen? Ja, natürlich. Also das ist ja Es gibt ja auch ganz andere Stücke, die also am WBT gelaufen sind, die auch total den Nerv der Zeit getroffen haben. Und ich glaube schon, dass dieses Stück den Nerv der Zeit trifft. Also man kann das ja immer daran ablesen, wie viele Leute kommen. Mhm. Also so ein Stück wie Achtsam Morden, was ich ja am WBT gesehen habe, trifft ja auch den Nerv der Zeit. Das ist ja, also die Leute rennen da ja rein, weil das natürlich eine ganz spezielle Form im Umgang mit Morden ist. Deswegen freue ich mich immer über jedes Stück, wenn es den Nerv der Zeit trifft.
Hast du denn dein nächstes Stück, das den Nerv der Zeit trifft, im Petto? Beziehungsweise was ist dein nächstes Projekt nach Putsch?
Oh, da lese ich gerade viele Stücke. Aber verraten kann ich da nichts, weil es ist ja immer so, dass die Konkurrenz mithört und dann...
Naja, erstmal bist du ja auch noch bei uns wieder, ne?
Will man nicht. Ja.
Stimmt. Also nicht als Regisseur, so, aber als Gastschauspieler.
Oh Gott, ja. Ja, gut, das nächste Projekt ist, darauf wollte er hinaus. Ja,
ganz also, subtil.
Ja, man merkt das Alter. Hindert einen Quatsch. Am Denken. Ja, also es ist so, wir machen ja Mario und der Zauberer und Luisa Guaro, die unsere italienische Regisseurin aus Neapel. Die,
was Gastregisseurin.
Die? Gastregisseurin. sie hat ja den Sandmann gemacht und sie hat Der König lacht gemacht. Und
Der Teufel und die Diva.
Und Der Teufel und die Diva. Und sie hat Don Quixote. Und sie hat aber unbedingt, wollte sie immer mich haben in einem Stück und jetzt... ist es eben halt Mario und der Zauberer. Es ist von Thomas Mann, eine Novelle, wo es darum geht, dass eine Gastfamilie, eine ausländerfeindlich in Italien, eine Gastfamilie ausländerfeindlich in Italien beherbergt wird. Und da in diesem Stück soll ich den Zauberer geben. Es gibt, es ist hochinteressant insofern, weil es gibt ja die Novelle von Thomas Mann, die wurde nach Italien geschickt, wurde italienisch ins Italienische übersetzt. Daraufhin hat sie die Spielfassung gemacht. Und jetzt muss man das wieder zurück übersetzen ins Deutsche und muss dann auch gucken, dass auch noch viel Thomas Mann drin ist. Ne? So, naja, da bin ich gespannt. In diese Produktion steigen wir ein nach meiner Premiere mit Putsch. Und es war ausgemacht, dass in den Ferien alles vorliegt, der Text komplett übersetzt im Deutschen, damit ich ihn lernen kann. Was passiert? Natürlich ist nichts passiert. Dann freue ich mich dann auf die Tage nach der Premiere von Putsch, wo ich dann in 10 Minuten den Text lernen darf.
Naja, der Montag ist ja erstmal frei.
Na toll.
Ja. So, Meinert, ich glaube, wir sind mit unseren Fragen jetzt langsam zu Ende. Außer, was hast du jetzt noch so vor?
Ich gehe jetzt nach Hause, werde den strengen Maßgaben meiner Saxophonlehrerin folgen und eine halbe Stunde Saxophon üben.
Dabei wünschen wir dir viel Spaß. Lieber Meinhard, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist.
Danke für eure Gastfreundschaft.
Und uns so viele Einblicke zu Putsch und deine Gedanken dazu gegeben hast. Vielen Dank.
Danke auch.
Danke dir. Während ihr uns gerade zuhört, sitze ich vermutlich zu Hause und kaue nervös an meinen Fingernägeln, denn die erste Kostprobe der neuen Spielzeit steht an.
Am Sonntag, den 7. September, geht's um 11 Uhr los. Die Kostprobe zur Saisoneröffnung mit Jenny Erpenbecks Heimsuchung. Und, Trommelwirbel, moderiert wird die von dir.
Genau, aber nicht von mir alleine, sondern auch zusammen mit unserem neuen Dramaturg Moritz Schertl. In der Kostprobe stellen alle Beteiligten ihre Arbeit vor. Wie entsteht eine Inszenierung? Welche Ideen stecken dahinter? Und was kann das Stück eigentlich alles außer beeindrucken?
Und die Kostprobe kostet nur 1 Euro Servicegebühr bei einem leckeren Cappuccino oder Tee direkt bei uns am Hafen.
Danach startet die heiße Phase, die Endprobenwoche. Letzte Feinarbeit, Trailer drehen, Pressefotos knipsen, volles Programm. Und dann ist es soweit, am 13. und 14. September eröffnen wir die neue Spielzeit.
Und wie schon gesagt, es gibt noch ein paar Karten, aber nicht mehr lange.
Für Lehrkräfte und SchülerInnen ist Heimsuchung besonders spannend, denn es ist Abi-Stoff in NRW.
Ein Literaturkurs von der Mathilde-Anneke-Gesamtschule war sogar schon bei den Proben dabei und hat in einem Nachgespräch mit der Regisseurin Feedback gegeben.
Und dann nach der Eröffnung geht es wieder in den regulären Spielbetrieb, was heißt Wiederaufnahmeproben.
Ein Tipp für alle Studierenden: Mit dem Kultursemesterticket kommt ihr kostenlos ins Theater. Karten könnt ihr euch bis zu einer Woche vor der Vorstellung sichern, nur Premieren sind ausgenommen.
Und wer spontan ist, einfach 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an die Abendkasse kommen. Alle noch verfügbaren Karten gibt's dann gratis mit dem Kultursemesterticket.
Also Kultursemesterticket schnappen, Freunde einpacken und ab ins Theater.
Den Auftakt nach der Premiere von Heimsuchung macht die schwarze Komödie Achtsam Morden, von der Meinhard vorhin auch schon sprach. Ein Anwalt, ein Achtsamkeitsseminar und plötzlich wird das Loslassen wörtlich genommen. Vom 16. bis 19. September auf unserer Bühne.
Und gleich danach folgt unser Hildegard-Knef-Abend, Der Teufel und die Diva. Die letzte große deutsche Diva erwacht in einer Zwischenwelt und trifft, na klar, den Teufel, mit allen bekannten Knef-Songs, gesungen von Ivana Langmeier und Niklas Kunder, am 20. und 21. September.
Von Eiscreme hatte ich ja in diesen Ferien sehr viel, besonders Lakritz-Eiscreme ist mein neuer Favorite, in Skandinavien ein Hit. Und das hat es mir wirklich angetan. Der Protagonist in All das Schöne eröffnet mit Eiscreme seine Liste mit allen Dingen, für die es sich zu leben lohnt, und will damit gegen die dunklen Gedanken ankämpfen. Am 23. September um 20 Uhr mit dir, Florian Bender.
Und am 24. September geht es mit Robert Seethalers Der Trafikant ins Wien der 1930er Jahre.
Wenn ihr mehr über unseren Spielplan im September und im Oktober wissen wollt, schaut doch einfach auf unserer Website vorbei. www.wolfgang-borchert-theater.de. Da findet ihr alle Stücke und Termine.
Das war die Welle WBT für heute mit mir, Florian Bender.
Und Laura Ritter. Danke an Ernst Wissmann und Peter Henkenbock in der Technik.
Noch einmal vielen Dank an unseren Gast Meinhard Zanger.
Das nächste Mal hört ihr uns am Samstag, den 4. Oktober, wie immer um 20.04 Uhr. Selbe Welle,
selbe Stelle auf 95,4 MHz.